Gnade und Friede sei euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute fortsetzen an der Stelle, an der wir beim letzten Mal stehen geblieben sind, und zwar im ersten Buch Mose, Kapitel 13. Wir waren ja beim letzten Mal bis zum Vers 4 vorgedrungen und fangen heute neu an bei Vers 5. 1. Mose, Kapitel 13. Ab Vers 5 bis zum Ende des Kapitels. Dort lesen wir: Aber auch Lot, der mit Abram ging, hatte Schafe, Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander bleiben. Und es entstand Streit zwischen den Hirten über Abrams Vieh und den Hirten über Lots Vieh. Auch wohnten zu der Zeit die Kanaaniter und Pheresiter im Land. Da sprach Abram zu Lot: Es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten. Und willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue, denn sie war überall bewässert, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten, bis nach Zoar hinab, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte. Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog in Osten. So trennte sich ein Bruder von dem anderen. Abram wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Aue. Und er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Der Herr aber sprach zu Abram, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte: Hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, Süden, Osten und Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben, auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde. Wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, so soll man auch deinen Samen zählen können. Mach dich auf, durchziehe das Land seiner Länge und Breite nach, denn dir will ich es geben. Da brach Abram auf, kam und wohnte bei den Terebinden Mamres in Hebron und baute dort dem Herrn einen Altar. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, in unserer kleinen Reihe über Gottes Bund mit Abraham hatten wir ja vor 2 Wochen ein eher dunkles Kapitel in Abrahams Lebensgeschichte betrachtet. Abraham war angesichts widriger äußerer Umstände, nämlich einer großen Hungersnot, in eine Glaubenskrise gestürzt und hatte sein bedingungsloses Vertrauen auf Gott verloren. Indem er dann vor der Hungersnot nach Ägypten auswich und indem er seine Frau Sarai faktisch den Ägyptern überlassen wollte, ja, da wollte er die großartigen Verheißungen für sich retten. Aber in Wahrheit machte er sie fast zunichte. Wir sahen, wie Gott ihn diesen schweren Irrtum erkennen ließ und wie er ihn aus dem Abgrund herausrettete und ins verheißene Land zurückführte. Und wie er so Abram als sein Kind als seinen Freund und als Träger der Bundesverheißungen wiederherstellte. Auch in unserem heutigen Predigttext wird uns ein Rückschlag in Abrahams Leben geschildert. Doch diesmal geht er nicht von Abraham aus, sondern von Lot. Lot war bekanntlich Abrahams Neffe, der Sohn seines Bruders Haran. Und er war seit dem Auszug aus der alten Heimat, aus Ur, nicht von Abrahams Seite gewichen. Er war zunächst mit der ganzen Sippe unter seinem Großvater Terach nach Haran gezogen und dann mit Abraham weiter in das Land, das Gott Abraham zeigen wollte und das sich dann später als Kanaan herausstellte. Ebenfalls war er mit Abraham nach Ägypten gegangen und anschließend wieder zurück. Er und sein Haus waren während dieser ganzen Zeit Teil von Abrahams Treck. Und das nicht nur im äußerlichen Sinne. Nein, Lot zog mit Abraham, weil ihn etwas mit Abraham verband. Und das war mehr als nur eine familiäre Bindung. Und auch in geistlicher Hinsicht waren Abraham und Lot Brüder. Lot teilte Abrahams Glauben und erhielt sich zu Abraham, weil er Gottes Verheißungen an Abraham glaubte. Und so war er den ganzen Weg mit ihm gegangen und hatte alle Höhen und Tiefen miterlebt. Doch jetzt kam es zur Trennung zwischen den beiden. Diese Trennung, von der wir heute durch unseren Text Zeuge werden, müssen wir dabei in zweifacher Hinsicht bewerten. Zum einen mit Blick auf Lot. Die Trennung als Folge einer Versuchung oder Anfechtung, die Lot vom Weg des Heils wegführt und beinahe im Desaster endet. Und zum anderen mit Blick auf Abraham, dessen Berufung als Fremdling, als einsamer Pilger und als alleiniger Exponent und Träger von Gottes Verheißungen nun umso deutlicher wird. Und in diesem Sinn wollen wir den Predigttext unter drei Gesichtspunkten betrachten. Im ersten Teil sagen wir etwas über die Umstände der Trennung. Im zweiten Teil geht es um Lots Weg und die Folgen. Und im dritten Teil um Abrahams Weg und die Folgen. Erster Teil dann die Umstände der Trennung. Unser Text schildert uns, wie es zu einem Streit zwischen den Hirten Abrahams und Lots kam. Und Grund für diesen Streit war der große Reichtum der beiden. Ein Reichtum, der zum Teil sicher noch aus der alten Heimat herrührte, der aber, wie wir beim letzten Mal gesehen haben, wohl insbesondere durch den Aufenthalt in Ägypten zustande gekommen war. Durch die Großzügigkeit des Pharao in dem Irrtum, er würde bald Abrahams Schwager werden. Ja, Abraham und Lot besaßen inzwischen große Viehherden und es wurde offenbar immer schwerer, die an einem gemeinsamen Ort zu bewirtschaften. Und so kam es zum Streit zwischen den Hirten der beiden Herren um die besten Weideplätze. Es ist unwahrscheinlich, dass Abraham und Lot von diesem Streit der Hirten überrascht wurden. Insbesondere müssen wir hier die Rolle Lots hinterfragen. Denn wenn wir mal den späteren Verlauf der Ereignisse betrachten, dann scheint es so, als sei eigentlich Lot der Auslöser dieses Konflikts gewesen. Er sorgte sich um seinen Besitz und suchte nach einem Ausweg. Und wir erkennen aus der Leichtigkeit, mit der Lot kurz darauf die Trennung vollzieht, dass er sie wohl schon vorher ins Auge gefasst hatte. Bisher, wir hatten es gerade gesagt, war er nicht von Abrams Seite gewichen. Und er hatte durch Abram und nur durch Abram eine Fülle geistlicher und irdischer Segnungen empfangen. Und das wurde ihm nun zum Fallstrick. Indem er nämlich anfing, die irdischen Reichtümer und seinen irdischen Stand als Wert an sich zu betrachten. Lot machte den Fehler, der auch heute noch allgegenwärtig ist, indem er Gottes Segen mit irdischen Gütern gleichsetzte und dabei vergaß, dass diese Güter doch nur Mittel sind, Mittel, durch die Gott Segen, aber auch Fluch bewerkstelligt. Ja, der bloße Wohlstand wird als Zeichen von Gottes Segen gedeutet, während doch in Wahrheit der Segen in der geistlichen Gemeinschaft mit Gott liegt. Als wir Gottes Verheißungen an Abraham besprochen hatten, da sagten wir, dass das hebräische Wort für segnen mit dem Wort für beugen verwandt ist. Gott beugt sich zum Menschen herab und nimmt ihn in seine Gemeinschaft. Und da wird deutlich, dass ein solcher Segen im Grunde nur durch Jesus Christus zustande kommen kann. Denn ist es nicht so, dass Christus sich herabgebeugt hat? Dass er aus seiner hohen Erhabenheit in unseren Abgrund herabgestiegen ist, um uns daraus zu befreien, um uns Zugang zu Gott zu verschaffen. Gerade in diesen Tagen erinnern wir uns ja traditionell daran. Darum heißt gesegnet sein im Prinzip nichts anderes als zu Christus zu gehören. Wer durch Glauben Christus einverleibt ist, der ist gesegnet. Wer außerhalb Christi steht, der bleibt unter dem Fluch. Aber was hieß das nun für Lot in der Zeit vor Christus, im damaligen Stadium der Heilsgeschichte? Das hieß, sich an den zu halten, durch den Gott seine Verheißungen in Christus erfüllen wollte. Und das war Abraham. So müssen wir also Lots Überlegungen, die zum Streit zwischen den Hirten führten und schließlich in seinem Abschied von Abraham gipfelten, in diesen Überlegungen müssen wir einen Aufstand gegen Christus sehen. Ein Aufstand gegen das Joch Christi. Ein Aufstand gegen ein Leben in der Nachfolge. Die Segnungen, die darauf erwachsen, die möchte er gern behalten. Aber da er die Quelle hinter den Segnungen nicht mehr sieht, führt sein Weg folgerichtig von der Quelle weg. Die Quelle, die in diesem Fall in der Person Abrams offenbart war. Nun tritt Abram auf den Plan. Jetzt ergreift Abram das Wort. Und das hätte Abraham nicht sagen können. Es wäre doch sein gutes Recht gewesen, Lot zu ermahnen. Lot zu ermahnen, doch unter sein Kommando zurückzukehren. Denn immerhin war doch er, Abraham, der Erbe des Landes. Abrahams Samen wollte Gott dieses Land geben, nicht Lot. Aber Abraham handelte anders. Und das, wie ich meine, aus drei Gründen. Der erste Grund war, dass Abraham in Lot seinen Bruder sah. Und in diesem Sinne einen Gleichgestellten. Ich hatte schon gesagt, dass wir hier vor allem die geistliche Verwandtschaft im Auge haben sollten. Denn Abraham und Lot kannten den gleichen Gott. In diesem Sinne waren sie Brüder. Und keiner stand über dem anderen. Der zweite Grund für die Art und Weise von Abrahams Auftreten war das Umfeld. In Vers 7 lesen wir, auch wohnten zu der Zeit die Kanaaniter und Pheresiter im Land. Was ist das nur für ein Spektakel für die gottlose Welt, wenn Glaubensbrüder über Vieh- und Weideland in Streit geraten? Was für ein Bild gibt Gottes Volk da ab? Nicht nur wird die Frucht des Evangeliums ad absurdum geführt, wenn statt Bruderliebe Zank und Neid herrschen. Nicht nur leidet die Glaubwürdigkeit des Evangeliums unter solchem Verhalten. Nicht nur macht sich die Gemeinde so zur leichten Beute von Verleumdern und Zerstörern, sondern über allem wird die Ehre Gottes angetastet. Gott, der sich in Christus ein Volk erwählt und heiligt, damit es ihm vor aller Welt die Ehre gebe, er ist der, der mit einer solchen Unordentlichkeit eigentlich angegriffen wird. Und weil Abraham Gottes Ehre im Sinn hat und nicht will, dass sie durch Streit unter Brüdern vor den Augen der Gottlosen in den Schmutz gezogen wird, darum wendet er alles an, um diesen Streit aus der Welt zu schaffen. Und so finden wir als dritten Grund für Abrahams Handeln seine Selbstverleugnung. Abraham demütigt sich gegenüber Lot. Er, der Empfänger der Verheißung, der Erbe des Landes, der Kanal des Bundessegens, er tritt angesichts der Streitigkeiten zurück und überlässt es Lot zu wählen. Anstatt auf den Tisch zu hauen und Lot aufzufordern, sich unter ihm, unter Abraham zu beugen, verleugnet er sich und ist bereit, seinem Bruder den besten Teil des Landes zu überlassen. Und damit kommen wir zum zweiten Teil. Der Weg, den Lot wählte und die Folgen, die das hatte. Wir lesen, da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue, denn sie war überall bewässert, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten, bis nach Zoar hinab, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte. Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gegen Osten. Das war also Lots Weg. Vordergründig bedeutete die Trennung von Abraham ein Ende des Streits. Der Frieden war wiederhergestellt der Stein des Anstoßes für die Heiden aus dem Weg geräumt und Gottes Ehre gewahrt worden. Aber was bedeutete dieser Weg für Lot? Betrachten wir dies aus zwei Perspektiven. Zunächst im Hinblick auf Lots Verhältnis zu Abram. Ich wiederhole noch einmal, Abram war derjenige, der die Verheißungen von Gott empfangen hatte. In Abram und seinen Nachkommen sollten sie sich erfüllen, insbesondere und letztendlich in dem Nachkommen, nämlich in Christus. Und insofern war Abram in seiner Pilgerschaft in Kanaan eine sichtbare Vorwegnahme des Volkes Gottes unter ihrem Haupt Christus. Wenn man also in der damaligen Zeit zum sichtbaren Volk Gottes gehören wollte, so erforderte das notwendigerweise, sich an Abram zu halten. Denn eine andere Offenbarung der Gemeinde gab es nicht. Und somit bedeutete dieser Schritt Lots, diese Trennung von Abram, eine Trennung von der Gemeinde, eine Trennung von der Kirche, eine Trennung von der offenbarten Wirklichkeit des Reiches Gottes. Ja, Lot verfiel in den Individualismus, also in ein geistliches Einzelgängertum. Und er suchte die Segnungen des Bundes außerhalb der Gemeinschaft, in welcher Gott seinen Bund aufrichtet und verwirklicht. Jetzt wollen wir aber bei allem Eifer, bei aller berechtigten Schelte und Verurteilung von Lots Handeln kein falsches Bild von ihm zeichnen und nicht so weit gehen, um ihn etwa hier als Abgefallenen oder gar als Gottlosen zu erklären. Denn die Bibel versichert uns, dass Lot ein Gerechter war. Der Apostel Petrus tut das. Aber er war ein schwacher Gerechter. Und in seiner geistlichen Schwäche machte er sich noch schwächer, indem er sich von der Quelle aller geistlichen Stärke trennte. Denn mit Abrams Gemeinschaft verließ er auch Abrams Altar. Das wollen wir nicht übersehen. Diese Altäre, die Abram überall baute, waren ein Zeichen der Gegenwart des wahren Gottes in einem Land voller Götzen. An diesen Altären suchte Abram durch Opfer und Gebete die Gemeinschaft mit seinem Gott und Lot mit ihm. Aber wie sollte das weit weg von Abram funktionieren? Lot konnte keinen Altar bauen und auf Gottes Gemeinschaft hoffen, denn sein Zugang zu Gott war Abram. Das alles gab Lot also auf für ein Stück Welt. Und damit beleuchten wir den zweiten Aspekt der Trennung. Denn die unausweichliche Folge der Trennung von Abram war die Hinwendung zur Welt. Nun, vordergründig erscheint dieser Schritt vernünftig. Die Jordanaue war unbeschreiblich schön und fruchtbar. Sie erinnerte Lot an die Überlieferungen vom Garten Eden und auch an seine eigenen Eindrücke vom reichen Ägypten. Nicht? Wie viel angenehmer, wie viel leichter wird das Leben da nicht sein? Wäre ein solches Umfeld nicht viel besser als die kargen Landstriche Kanaans, wo sich das Vieh an den wenigen Weideplätzen und Wasserlöchern drängeln musste? Und könnte man nicht frei von diesen irdischen Sorgen viel besser und intensiver sich den geistlichen Dingen zuwenden? Nutzlose Rechtfertigung einer falschen und gefährlichen Entscheidung. Denn Lots Weg führte langsam, aber stetig nach Sodom. Zu jenem Ort also, der es wegen seiner Sündhaftigkeit bis in unseren Wortschatz geschafft hat. Getrennt von Abrams Gemeinschaft, verblendet von den verlockenden Aussichten des schönen Landes, geriet Lot immer mehr in den Strudel der sündigen Welt. Bis er am Ende fast davon verschlungen worden wäre. Denn welche Schläge musste er nicht erleiden? In den folgenden Kapiteln erfahren wir etwas über die traurigen Höhepunkte in diesem Drama um Lot. Während eines Krieges wird er verschleppt und nur durch Abrams Eingreifen gerettet. Um Haaresbreite entgeht er der Vernichtung Sodoms, wobei er von niemand anderem als von Engeln Gottes zur Eile gedrängt werden muss. Seine Frau, die vielleicht eine treibende Kraft hinter dem Umzug nach Sodom war, findet dabei den Tod. Ja, und über seine beiden Töchter, da decken wir mal den Mantel des Schweigens. Und erwähnen nur, dass Lots Stammbaum sich in den Moabitern und Ammonitern erschöpft. Also in den buchstäblichen Gegenentwürfen vom Gottesvolk Israel. Die Bundeslinie endet mit Lot. Er ist der Letzte seines Geschlechts. Und wird letztlich nur durch diese vielen Züchtigungen hindurch gerettet. Der Apostel Petrus verweist darauf, wenn er an einer Stelle schreibt, die wir vorhin schon erwähnt hatten. Denn wenn Gott die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte, während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war. Denn dadurch, dass er es mit Ansehen und mit Anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. So weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Lot, er musste all diese schrecklichen Erfahrungen erdulden als eine Züchtigung Gottes. Hinter all dem Unglück, das Lot als Folge seines Irrwegs widerfährt, erkennen wir den souveränen und den treuen Gott, der alle Dinge so lenkt, dass sie dem Heil seines Volkes und somit seiner Ehre dienen. Selbst wenn er seine Erwählten manchmal, wie es der Prophet Amos einmal formuliert, wie ein Holzscheit aus dem brennenden Feuer ziehen muss. Und was war mit Abram? Wir haben gesehen, wie er sich verleugnete, wie er Lot den Vortritt ließ. Denn Abram stellte sein Vertrauen nicht auf das schöne Land, sondern auf Gottes Verheißungen. Und das konnte er, weil er über die vordergründige Erfüllung der Verheißungen hinausblickte. Lot klammerte sich in seiner Schwachheit an das Sichtbare und wählte das Irdische. Abram blickte darüber hinaus und wählte das Himmlische hinter dem Irdischen. Und so konnte er auch mit dem ihm von Lot überlassenen Teil des Landes zufrieden sein. Denn er war überzeugt, dass das ohnehin nur ein schwaches Abbild von dem war, das einmal kommen sollte. Und so wird uns Abram in diesen Ereignissen als der eine und der wahre Erbe des Landes vor Augen gestellt. Als ein Mann, der zufrieden in Gottes Verheißungen ruht und der geduldig auf ihre Erfüllung wartet. Aber schreiben wir das bitte nicht Abram selbst zu. Beim letzten Mal haben wir gesehen, und wir werden auch bei weiteren Gelegenheiten noch sehen, wie schnell auch ein Abram umfallen kann. Tja, wäre es nach Abrams Natur gegangen, ja, dann wäre er noch schneller als Lot zu der schönen Jordanaue gelaufen, um sie in Besitz zu nehmen. Denn Abram ist von Natur aus keineswegs besser als Lot oder irgendeiner von uns. Nein, nicht die Qualitäten Abrams machen den Unterschied in unserem Text aus, sondern der souveräne Gott. Der souveräne Gott, der Lot eine Zeit lang seinen Irrwegen überlässt, während er Abram mittels des Glaubens immer fester an sich bindet. Und weil dieser Abram im Grunde genauso schwach wie alle Menschen ist, kommt ihm der Herr nach dieser sicher doch sehr schmerzlichen Trennung von Lot, die auch erstmal verarbeitet werden wollte, in einem neuen Wort des Trostes zu Hilfe. In den Versen 14 bis 16 finden wir diese wunderbare Wiederholung der alten Verheißung, die sogar noch beeindruckender ist als das, was wir vor einigen Wochen im Kapitel 12 gelesen haben. Hebe doch deine Augen auf. Traure nicht länger über den Verlust Lots und sorge dich nicht um ihn, sondern hebe deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben, auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde. Das ganze Land, das du siehst, das alles wird dir gehören. Und wenn wir uns nochmal die verschiedenen Ebenen dieser Verheißung in Erinnerung rufen, und wenn wir bedenken, dass sie ja letztlich alle auf Christus zielen, dann erkennen wir, wie Gott hier versichert, das Volk Gottes wird in Christus ganz gewiss das Reich Gottes erben. Ja, wir sind in Christus Erben und Teilhabe am Reich Gottes. Soweit das Auge sehen kann und noch viel weiter erstrecken sich die Schätze dieses Reiches. Und die sind so wertvoll, dass alles andere dagegen verblasst. Denken wir in dem Zusammenhang nochmal zurück an die Gleichnisse vom Schatz im Acker oder auch das von der kostbaren Perle. Das wird Abram also hier versichert. Er braucht diese erneute Versicherung, denn noch immer hat er ja im Grunde gar nichts empfangen. Er stand im Grunde mit genauso leeren Händen da, wie bei seiner ersten Ankunft in Kanaan. Und jetzt, nach dieser Episode in Ägypten, hatte Gott Abram sozusagen zu den Anfängen zurückgeführt, ihn erneut als Fremdling ins Land gesetzt und ihn mit nichts belassen als seinem Wort. Und dann die Aufforderung, durchziehe das ganze Land, nimm es symbolisch in Besitz, denn dir will ich es geben. Und so zog Abraham los. Und genau wie damals, bei seinem ersten Eintreffen, fing er wieder an, Altäre zu bauen. Altäre als Zeichen der Gegenwart Gottes. Erinnern wir uns noch, wohin Abraham zuerst gegangen war, nachdem er aus Ägypten gerettet worden war. Er zog an die Stätte, an der sein erster Altar gestanden hatte. Und so suchte und so fand er wieder Gottes Gemeinschaft inmitten einer feindlichen Welt. Im Gegensatz zu Lot, der sich beinahe von dieser Welt verschlingen lassen sollte. Bedenken wir das, gerade in diesen Tagen, wenn wir uns besonders daran erinnern, dass der verheißene Same Abrahams tatsächlich gekommen ist. Sehen wir heute nicht viel deutlicher als Abraham, wie verlässlich, wie treu unser Gott ist? Was wollen wir mit den grünen Jordanauen? Was nützen uns alle Reichtümer Sodoms? In Christus sind wir Teilhaber eines weitaus besseren, eines größeren, eines unvergänglichen Erbes geworden. Amen.